Wir sind jetzt schon das ganze Jahr mit dem Thema «Der unsichtbare Gott» dran. Und ich glaube, wir haben das noch lange nicht ausgeschöpft. Über Gott können wir immer mehr Neues dazulernen. Und ich hoffe, dass in dieser Staffel, wo wir jetzt in dieser dritten Staffel in dieser Serie, wo wir unterwegs sind, auch für dich, wenn du vielleicht schon lang auf dem Weg vom Glauben bist, Neues dabei ist, wo du lernen kannst und du kannst sagen, ich kann etwas Neues über meinen Gott erfahren. Heute befassen wir uns mit dem Thema Weisheit. Es geht um Lebensweisheit. Es geht darum, dass wir richtige Entscheidungen treffen können. Ich glaube, wir alle möchten, dass unser Leben gelingt. Wir möchten alle ein gutes Leben und ich glaube, dass Gott das auch möchte. Wir brauchen alle immer wieder Weisheit, wenn wir vor privaten oder beruflichen Entscheidungen stehen. Es gibt Menschen, die sind intelligent, aber nicht unbedingt weise. Es gibt Leute, die möglicherweise gut ausgebildet sind, aber sie treffen völlig falsche Entscheidungen. Zum Glück ist Weisheit und Intelligenz nicht gleich. In der Bibel gibt es Gattung von der Weisheitsliteratur. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Ihr seht hier eine Übersicht. Das Buch Hiob ist ein Buch, das zu dieser Gattung von der Weisheitsliteratur gehört. In diesem Buch wird in langen Dialog am Leiden auf den Grund gegangen, bis es fast nicht mehr weitergeht. Ein Buch, das viele Fragen aufwirft, aber auch viele grundsätzliche Antworten gibt. Dann haben wir Psalmen, die ebenfalls zu der Weisheitsliteratur zu zählen sind. Psalmen, das ist die beste Liedsammlung von der Geschichte, die man leider nicht streamen kann. Dann haben wir das Buch Prediger. Das Buch Prediger ist das einzige Buch in der Bibel, das mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Und doch ist es ein Buch, das uns ganz stark mit der Frage vom Sinn vom Leben konfrontiert und interessante Antworten bringt. Und dann haben wir so ein Lied von der Liebe mit einem faszinierenden Mix aus Liebe, Sex und Poesie. Also wenn ihr mich mal einladen würdet, ich würde gerne mal über das Buch predigen. Mal schauen. Ja, ein wunderbares Buch, voll von auch poetischer Schönheit. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Und wir haben das Buch von der Sprüche, ein kleines Universum von Lebensweisheiten. Und um das Buch geht es heute. Wir schauen uns das Buch von der Sprüche an, weil Gott uns dort von seiner Weisheit gibt. Und wir können nehmen und nicht einmal etwas dafür zahlen. Wir lesen die ersten 7 Verse. Sie sind die Überschrift zum Buch und sagen uns, warum wir das Buch in der Bibel haben. In diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Das sind die einführenden Verse ins Buch der Sprüche. Die stehen wie eine Überschrift drüber und sagen uns, um was es in dem Buch geht. In diesen Versen haben wir so etwas wie ein Grundrezept für ein gelingendes Leben. Und das heisst, das Grundrezept, ein Teil gesunder Menschenverstand mit einem grossen Teil Gottesfurcht gut vermischen und langsam aufgehen lassen. Wir werden noch sehen, wie das funktioniert. Ich möchte euch zuerst einiges über das Buch der Sprüche erzählen, möchte euch mitnehmen in die Welt damals, wo das Buch entstanden ist. Und das hilft uns besser zu verstehen, was er für eine Funktion in unserem Leben haben soll. Das Buch enthält knapp 1000 Spruchweisheiten. Wenn man genau anschaut, stellt man fest, das ist nicht einfach eine lose Anhäufung von Spruchweisheiten, sondern das ist geordnet. Das Buch besteht aus 7 Sammlungen aus unterschiedlichen Zeiten. Die längste Sammlung ist über 10 Kapitel lang, die kürzeste nur 10 Vers. Wer hat geschrieben? Der König Salomo hat die meisten Sprüche geschrieben oder gesammelt. Neben ihm haben verschiedene Männer und Frauen Spruchweisheiten beigetragen. Eine Sammlung stammt aus der Zeit des König Hiskia, der 300 Jahre nach dem Salomo gelebt hat. Man hat also buchstäblich während Jahrhunderten Weisheiten gesammelt. Wir müssen uns die lange Zahl mal vor Augen führen, 300 Jahre. Das ist wie wenn man die ersten Sprüche angefangen zu sammeln, wo man Dampfmaschinen erfunden hat. Und die letzten sind dazugekommen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. In einer so langen Zeit sammelt man Sprüche und da sammelt sich unglaublich viel Lebensweisheiten an. Sprüche sind Weisheiten aus 3 Jahrhunderten. Das ist ein Schatz, das ist eine Fundgrube. Die Lehrer der Weisheit sind die Alten. Das hat einen logischen Grund. Die Welt damals hat noch keine rasanten technischen Fortschritte gemacht. Es hat keinen Enkel gegeben, der mit seinem Grossvater angehockt ist und gesagt hat, ich zeige dir jetzt mal, wie ein Tablet funktioniert. Es war genau umgekehrt damals. Die Alten haben gewusst, wie der Hase läuft. Die Alten haben das Leben gekannt, wie das Leben funktioniert. Und darum sind die Lehrer der Weisheit in den Sprüchen, die Alten und Erfahrenen, die die Ratschläge an die jüngere Generation weitergeben. Ich glaube, dass das heute immer noch sehr aktuell ist. Wir müssen es nur sehen und wir müssen den Mut haben und, oder Demut zuzuhören und uns Rat zu geben. Trotz Computer und KI sind heute weise Menschen, Menschen, die gerne alte Leute zuhören. Wenn wir alte Leute zuhören, glaube ich, können wir ganz viel Lebensweisheit lernen. Ein Beispiel. Mein Vater hat den Frühlingserbe verteilt. Ich habe 5 Geschwister. Und er hat mit uns allen einen Erbvertrag gemacht. Und wir sind alle miteinander auf Oster aufs Notariat gegangen und haben Verträge unterschrieben, bis wir alle einen Tennis-Ellbogen hatten. Das war eine recht aufwendige Sache. Und mein Vater war in seinem Leben sehr sparsam und sehr fleissig. 2 Ratschläge aus dem Buch der Sprüche. Und so ist im Laufe der Zeit einiges zusammengekommen, wo er gesagt hat, solange ich noch richtig da bin und in meinem Kopf da bin, will ich, dass das gerecht verteilt wird. In unserer Familie gibt es eine alte Geschichte, die uns in den Sinn gekommen ist. Mein Grossvater mütterlicherseits ist im Emmental aufgewachsen. Eines Tages, wo mein Grossvater noch ein Bub war, ist die Familie so am Sonntagnachmittag zusammengehockt und man hat über verschiedene Leute geredet, wie man das so macht. Und an einem Punkt haben sie über die Familie sowieso geredet und alle gesagt, das ist so eine lässige Familie. Und ich, nach allem, was ich weiss, ist das wirklich auch der Fall gewesen. Und als sie darüber geredet haben, was für eine tolle Familie das war, hat sich die Grossmutter hinter dem Ofenbänkchen bemerkbar gemacht und hat im besten Berndeutsch für ihn gerufen, «Hey, sie ist schon geerbt!» Haben das Erbe schon verteilt. Die lässige Familie. Okay? Das ist eine alte Weisheit. Wenn es ums Erbe geht, kann es schwierig werden. Wir haben uns die Geschichten und wieder erzählt, jetzt in dem Frühling, und haben uns vorgenommen, wir wollen ganz sorgfältig und zuvorkommend miteinander umgehen im Besprechen von all diesen Fragen. Und das ist uns auch gelungen. Gott sei Dank. Weil wir einen guten Rat von jemand Altem gehabt, der sagt, pass auf, wenn es ums Erbe geht, können gute Beziehungen plötzlich schlecht werden. Das hat uns geholfen, gut mit dem umzugehen und die Erbsache gut unter den Hut zu bringen. Jetzt schauen wir uns das Buch der Sprüche genauer an. Das Buch der Sprüche, das ist der Spitzentitel der biblischen Weisheitsbücher. Sehr beliebt, oft zitiert und oft nicht daran gehalten. Eigentlich ist das erstaunlich, weil es ist ein Buch voll von markigen Sprüchen. Einige tönen so, als kämen sie vom Stammtisch vom Restaurant. Andere sind einfach nur Common Sense, gesunder Menschenverstand. Und dann ist das Buch voll von netten und weniger netten Leuten, von Frauen, die zu viel reden. Sorry, liebe Frauen. Faule, die gerne ausschlafen, muss sich niemand betroffen fühlen. Und dumme Köpfe, die man sich am besten in Acht nimmt davon. Geschwätzige Frauen, faule Säcke, dumme Köpfe. Ja? So steht es dort. Aber eben, so ist das Leben. Das wissen wir, so ist das Leben. So sind die Menschen. Wir haben alle mit netten oder weniger netten Leuten zu tun. Und wenn jemand von diesen weniger netten unser Nachbar ist oder unser Chef, dann ist guter Rat teuer. Und im Buch der Sprüche kommen wir den gratis über. Es ist ein grossartiges Buch, das besticht durch seine Einfachheit, Geradlinigkeit und Bodenständigkeit. Das besondere Kennzeichen der Sprüche ist das, wo am Buch seinen Namen gibt. Kurze, einprägsame Sprüche aus dem Leben fürs Leben. Für die Menschen damals waren Spruchweisheiten sehr ein wichtiger Kompass, um sich im Leben zurechtzufinden. Wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Menschen damals weder lesen noch schreiben können. Was ist für so Menschen eine gute Bildung? Eine gute Bildung ist das, was im Gedächtnis haftet, und zwar sofort. Gute Bildung ist das, was du noch weißt, wenn du am Holzhacken bist oder am Herd stehst oder auf dem Feld hinter dem Pflug stehst. Kurze, einprägsame Sprüche, das ist das beste Mittel der Bildung, das man sich damals vorstellen konnte. Und natürlich sind gute Sprüche für uns heute hilfreich. Es geht nicht so sehr um theologische Präzision. Es geht um eingängige Formulierungen, die gut im Gedächtnis haften. Wir kennen in unserer Kultur auch Spruchweisheiten. Vielleicht hat man in eurer Familie auch gewisse Sprüche gesagt. So einfach so Weisheiten, die man von den Grosseltern oder vielleicht noch weiter zurück weitergegeben hat. «Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein», ist ein Zitat aus den Sprüchen. Das haben wir also nicht mehr im Westen erfunden, sondern es kommt direkt aus den Sprüchen. Früher hat man gesagt, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Viele Menschen hätten mehr Lebensglück, wenn sie sich an die Weisheit halten würden. Das ist so die Art, wie Sprüche versuchen, Weisheit zu transportieren. Wichtig zum Verständnis von dem Buch ist, ihr merkt, ich versuche euch zu animieren, das Buch der Sprüche zu lesen. Und euch einfach etwas Weites geben und sagen, hey, muss ich mich unbedingt wieder mal dahinter klemmen und mich einfach von diesen Weisheiten berieseln und schauen, was bei mir hängen bleibt. Ja. Wichtig ist, die Sprüche, das sind keine Paragraphen. Wenn du dich daran haltest, kommt es gut. Das ist keine Garantie für ein gutes Leben. So funktioniert es nicht. Sprüche sind Anregungen. Anregungen, über das Leben nachzudenken und zu begreifen, wie das Leben funktioniert. Ein Beispiel. Sprüche 25, Vers 24. Lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dach wohnen, als in einem prächtigen Haus mit einer nörgelnden Frau. Schon wieder die Frauen, gell? Jetzt kann man fragen, ist das frauenfindlich? Ist das patriarchalische Zeitgeist, der da durchdrückt? Nein, ist es nicht. Wir haben keine Zeit, aber ich will euch das einfach darauf hinweisen. Kapitel 8 und Kapitel 9 vom Buch der Sprüche halten Ratschläge von der Frau Weisheit. Frau Weisheit. Das Wort Weisheit ist im Hebräischen weiblich. Das ist kein Zufall. Also Frauen haben einen wichtigen Auftrag, auch im Alten Testament, ein Buch der Sprüche, weil sie als Weise angeschaut werden mit ihren praktischen Ratschlägen. Es geht in dem Spruch nicht darum, wie ein Mann sich verhalten soll, wenn seine Frau streitsüchtig ist. Der Spruch, der stammt von den Alten, die wissen, wie das Leben funktioniert und wie es in einer Ehe so kann zu und her gehen. Und mit dem Spruch wollen die Alten den Jungen, die datet, sagen, bist vorsichtig bei der Wahl von deinem Partner. Acht darauf, was dein Partner für einen Charakter hat. Hey, Schönheit ist das eine. Aber was machst du in 10 oder 20 Jahren, wenn du jemanden heiratest, der ständig nörgelt? Das findest du schon vorher raus. Also bist weise. Der Spruch, der ist ganz einfach gesunder Menschenverstand. Das ist keine Mann-Frau-Typologie. Das wird Weisheit geben, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und von so Sprüchen hat es im Buch für die Sprüche eben ganz viel. Aber nicht nur, es geht auch und es geht vor allem um Gottesfurcht. Ein Teil gesunder Menschenverstand mit einem grossen Teil Gottesfurcht gut vermischen und langsam aufgehen lassen. Das heisst, immer wieder lesen. Immer wieder mich diesen Sprüchen auseinandersetzen, sie auf dich wirken lassen, bis sie einsinken und anfangen, dein Leben in eine gute Richtung zu bewegen. Die Verfasser der Spruchweisheiten sind sich einig, das wirklich Wichtige, um ein weiser Mensch zu werden, das ist Gottesfurcht. Wir schauen uns die einführenden Verse nochmal an. Da sehen wir Menschen, ein gesunder Menschenverstand und Gottesfurcht in diesem Buch. sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Weisheit heisst also nicht nur, ich weiss unglaublich viel, sondern es bedeutet, ich bin fähig und ich habe Demut, etwas anzunehmen. Da ist der gesunde Menschenverstand angesprochen. Und dann heisst, durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Und dann kommt der wichtige Satz, der programmatisch ist für das Buch, für die ganze Weisheitsliteratur. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Nur ein Dummkopf lehnt Weisung ab und will sich nicht erziehen lassen. Wir müssen über Gottesfurcht nachdenken. Gottesfurcht, das ist so ein altes Wort, für viele ein veraltetes Konzept, aber sehr wichtig. Aus biblischer Sicht ist Gottesfurcht die entscheidende Zutat zu einem Leben von Glück. Im Begriff Gottesfurcht klingt das Wort Angst an. Gottesfurcht und Angst, das ist nicht das Gleiche. Es heisst in der Bibel, wir sollen uns vor Gott fürchten, es heisst aber nie nicht, habt Angst vor Gott. Das gibt es nicht. Was ist der Unterschied? Ich habe noch im Vergleich mitgebracht. Auf dem nächsten Bild, das ist Angst. Ja. Wenn du im Meer schwimmst und du beginnst an einem Heim, der kein Frühstück hatte, dann hast du allen Grund, Angst zu haben. Es gibt immer wieder Menschen, die von Hai angegriffen werden. Das nächste, das ist Furcht. Das ist ein Blauwal, die werden bis 30 Meter lang, fast so schwer wie eine 777. Und sollte jemals jemand von uns an einem Wal begegnen, wenn er im Meer geht, schwimmen, braucht er keine Angst zu haben, auch wenn er noch keinen Morgen hatte, weil du bist nicht auf dem Speiszettel vom Wal. Ja, es kommt zwar immer wieder mal vor, dass Leute vom Wal verschluckt werden, ganz selten, aber das ist wahrscheinlich nicht Absicht, weil die wollen uns nicht. Ja. Das ist Furcht. Ich stelle mir es einfach vor, was passiert, wenn ich in so einer Situation wäre? Ehrfurcht, Staunen. Tief durchschnaufen, aber natürlich nur mit Taucherausrüstung. Der Hai, der jagt uns Angst ein. Der Wal, der lässt unseren Puls höher schlagen. Was für eine Wucht. Ja? Was für ein erhabenes Geschöpf. Ja? Vor dem Wal hast du irgendwie Ehrfurcht. Ehrfurcht. Wow. Das ist das, was das Buch der Sprüche meint. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Wenn du Ehrfurcht hast, ist dein Herz bereit, auf Gott zu hören. Dann ist dein Herz demütig und bereit, Rat anzunehmen. Dann hast du ein hörendes Herz und haltest dich nicht selber für gescheit, bist auch bereit, von anderen Menschen etwas anzunehmen. Und aus dieser Haltung heraus, aus dieser Haltung von Gottesfurcht kommt Erkenntnis, kommt Weisheit, kommt Lebensweisheit, kommen richtige, gute Entscheidungen für unser Leben. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Der Satz, der gründet auf die Überzeugung, dass Gott eine Ordnung in die Schöpfung hineingelegt hat. Die Schöpfung ist voll von Ordnungen, die physische Schöpfung, ja. Das kann uns jeder Physiker bestätigen. Wir selber wissen das auch. Wenn du mit dem Auto schnell in eine Kurve gehst, dann lernst du auf eine unangenehme Weise die Ordnung, ein Gesetz kennen, das die Schöpfung prägt, das Gesetz der Schwerkraft. Spielt überhaupt keine Rolle, ob du an das Gesetz glaubst oder nicht, weil das Gesetz wirkt einfach. Ja, es gilt schlicht und einfach. Es ist ein Naturgesetz. Du fliegst aus der Kurve, wenn das Gesetz nicht beachtet. Und genauso wie Gott Naturgesetz geschaffen hat, hat er auch geistliche Gesetze geschaffen. Wenn wir sie missachten, können wir die Folgen zu spüren über, ob wir an sie glauben oder nicht, ist völlig anderlei. Es passiert einfach. Geistliche Gesetze finden wir in der Bibel oft in Form von Geboten, zum Beispiel in den 10 Geboten. Ehre Vater und Mutter. Wer das Gebot missachtet, leiht sich quer gegen eine Ordnung, gegen eine geistliche Ordnung, wo Gott ins Leben hineingelegt hat und kommt Folgen davon zu spüren. Ob du das glaubst oder nicht, das passiert. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist eine der heiligen Ordnungen von Gott. Sie zu brechen, hat immer schlimme Folgen. Vergiss das mit dem Geschwaffel und Seitensprung, können die Ehe beleben, sind handfeste Lebenslügen, die so viel kaputt machen. Jetzt ist es so, dass Gottes Gebot uns sagt, was wir sollen tun und was wir nicht sollen tun. Aber sie sagen uns nicht, wie wir uns sollen verhalten, damit es beispielsweise nicht zum Ehebruch kommt. Das sagt uns das Gebot nicht. Und genau da liegt die Aufgabe der Weisheitsliteratur, im Speziellen der Sprüche. Sie geben uns Tipps, wie das funktioniert. Sie geben uns Tipps, wie wir uns verhalten sollen, was wir sollen anstreben und was wir meiden sollen im Leben, damit wir Gottes Gebot nachleben können und wir ein gutes Leben haben. Kapitel 5 von der Sprüche zum Beispiel ist ganz dem Thema Versuchung und Ehebruch gewidmet. In dem Kapitel wird deutlich, wer ein gutes Leben will, muss bestimmte Sachen meiden. Zum Beispiel die Frau von einem anderen oder der Mann von einer anderen. Hör auf zu flirten, wenn die falsche Person die Schmetterlinge im Bauch macht. Die Sprüche sagen in diesem Kapitel ganz klar, du willst doch nicht so dumm sein und deine Ehe aufs Spiel setzen. Also wir sehen so, dass Sprüche und Gebot einander ergänzen. Das eine sagt uns, was wir tun sollen und was nicht. Und das andere, die Weisheitsliteratur, hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Lebenseinstellungen zu bekommen, damit gewisse Sachen in unserem Leben passieren oder gar nicht passieren. Die Sprüche setzen in dem Kapitel 5, aber auch sonst, sehr oft einen Kontrapunkt zu dem, wie heute Glück definiert wird. Uns wird gesagt heute, dass wir dieses und jenes erfahren müssen, um ein gutes Leben zu haben, oder dort und dort müssen wir sein, und dieses und jenes müssen wir alles ausprobiert haben, sonst weiss ja nicht, wie das Leben ist. Die biblische Weisheit setzt einen Kontrapunkt. Sie sagt, wer weise ist, weiss, dass er gewisse Sachen meiden muss, damit das Leben gelingt. Für mich ist das eine der grossen Lebensweisheiten, die mir die Bibel mitgibt. Wenn du willst, dass das Leben gelingt, musst du gewisse Sachen meiden. Und biblische Bücher wie das Buch der Sprüche helfen uns herauszufinden, was das für Sachen sind, die wir meiden müssen und was wir anstreben müssen. Je besser dass wir die biblische Weisheit kennen, desto besser verstehen wir, dass biblische Weisheit in vielen Dingen anders ist als säkulare Weisheit. Biblische Weisheit ist zum Beispiel nicht gleich wie Erfolg. Jedenfalls nicht, wie man heute in unserem Sinn allgemein Erfolg definiert. Das Buch der Sprüche gibt Rat, aber es ist nicht gleich wie 7 Schritte zum Erfolg und ähnlicher Quatsch, der unseren Hang zum Egoismus bedienen tut. Der Kern von biblischer Weisheit ist nicht Egoismus, sondern Gottesfurcht. Die biblische Weisheit beharrt darauf, dass wir gewisse Sachen tun sollen, weil sie in Gottes Augen richtig sind. Nicht, weil sie uns Vorteil bringen. Vielleicht nicht einmal, weil sie uns von Anfang an einsichtig sind. Sondern einfach, weil es richtig ist. Die biblische Weisheit fordert uns auf, uns in Gottes Furcht zu üben und uns zu bemühen, Gottes Wille zu tun. Dein Wille geschehe, beten wir Christen seit 2000 Jahren. Gottes Wille ist uns wichtiger als unser eigener Wille. Wir lieben Gott, wir streben danach, Gottes Wille zu tun. Das ist zentral für unser Verständnis von Christsein. Und das gute Leben, das wir uns alle danach sehnen, das ist ein Nebenprodukt von dem Streben. Versteht ihr, was ich meine? Wir streben danach, Gott zu lieben, Gott zu dienen, ihn anzubeten. Und das gute Leben, das wir alle möchten, ist ein Nebenprodukt von dem Streben nach Gott. Für uns ist unser Schöpfer, der Allmächtige und Jesus, unser Herr und Erlöser, das ist das Grösste, das ist das Wichtigste, das ist alles Entscheidende in unserem Leben. Und die Bibel sagt, in verschiedenen Situationen zu Menschen, die das Zentrum aus dem Blick verlieren, such Gott und du wirst ihn finden. Die biblische Weisheit sagt uns, ich habe das versucht, so zusammenzudampfen, such nicht das Glück, sondern such Gott, dann wird ich das Glück finden. Ich gebe dir den Satz zum Nachdenken mit. Such nicht das Glück, sondern such Gott, dann wird ich das Glück finden. Um weise zu sein, müssen wir lernen, die flüchtigen Angebote der Welt zu schauen und lernen, biblisch zu denken. Biblische Weisheit ist schon immer im Gegensatz gestanden zu säkularer Weisheit. Was heute der Erfolgscoach und selbsternannte Lebensberater anbietet, das ist sehr oft ein Aufguss von alten Rezepten, die noch nie funktioniert haben, aber gut tönen. Ich bin für ein Buchprojekt die stoischen Philosophen von der Antike am Studieren. Es gibt einen klassischen Text, vielleicht kennen die einen oder anderen von euch Selbstbetrachtungen, von Marc Aurel, römischer Kaiser und bedeutender Vertreter der Stoa, der einflussreichsten philosophischen Richtung der Antike. An einer Stelle schreibt Marc Aurel Folgendes: Grabe in deinem Innern. Da ist die Quelle des Guten und sie kann beständig aufsprudeln, wenn du stets wieder nachgräbst. Als ich das gelesen habe, dachte ich, der Satz ist, glaube ich, gestern geschrieben worden. Kommt einem irgendwie furchtbar modern und bekannt vor. Und es ist mir bewusst geworden, viele Erfolgsbücher sind den neuen Aufguss von dem alten heidnischen Rezept. Und weißt du was? Es hat nie funktioniert und es wird nie funktionieren. Aber es klingt unglaublich gut. Wie so unser Bedürfnis, etwas zu gelten und nach Egoismus bedient. Das Gute liegt nicht in uns, das Gute liegt in unserem Schöpfer. Er ist die Quelle vom Guten, er ist die Wahrheit, er ist die Weisheit in Person und er teilt sie gern mit uns. Und darum suchen wir Christen stets, unserem Gott näher zu kommen. Wir wollen ihn besser kennenlernen, wir wollen ihn mehr lieben, wir wollen immer mehr seinen Willen tun. Das ist der Weg zur Weisheit, wo uns empfohlen wird. Und wenn wir das machen, dann finden wir ihn. Und das Glück findet uns. Okay? Ich darf unsere Band auf die Bühne bitten. Wir haben ein Lied für euch, das zum Ausdruck bringt, dass wir immer mehr von Gott möchten. Ich möchte euch zum Abschluss, bevor wir in diesem Lied eine Antwort geben, drei Tipps weitergeben. Wir werden in dieser Staffel Predigt jeweils mit Anregungen abschliessen, mit Tipps, wie wir das ins Leben übernehmen können. Und das erste liegt auf der Hand, habe ich euch schon gesagt, lies das Buch der Sprüche. Die Gute-Nachricht-Übersetzung oder Hoffnung für alle, so moderne Übersetzungen, sind unglaublich gut. Die bringen das so richtig näher ins Leben. Warum das nicht happy-weise am Morgen ein paar Sprüche mitnehmen in den Tag und schauen, was das passiert, wenn sich das setzt in deinem Geist. Zweiter Tipp, lies ein Buch von einem Prophet, zum Beispiel von Jesaja oder von Jeremia. Dort begegnest du im Wal, 30 Meter lang, 200 Tonnen schwer. Die Texte kreieren bei mir immer wieder Ehrfurcht, weil ich merke, Gott ist so viel grösser, als ich mir vorstellen kann. Und das hilft mir, in die rechte Haltung gegenüber Gott zu kommen. Und lies das Buch von der Natur. Vielleicht ist das etwas, was für dich auch gut ist, zum Ehrfurcht zu üben. Wenn ich als kleiner Mensch irgendwo in einem Tal bin und Bergen um mich herum, dann merke ich, wie klein das ich bin. Dann reduziert sich alles auf den kleinen Punkt und ich merke, der Roland ist so klein. Der ist so klein. Das hilft mir, mich richtig einzuschätzen und in einer richtigen Haltung gegenüber Gott zu kommen. Gut. Das Wichtigste für mich heute Morgen, such Gott und du wirst ihn finden, du wirst immer näher zu ihm kommen und dann wird dich auch das Glück finden, sind gesegnet mit Weisheit.